Isidor Mautner war Anfang des 20. Jahrhunderts einer der mächtigsten Textilindustriellen Europas, mit 42 Fabriken, 23.000 Beschäftigten und Handelsbeziehungen bis Asien. Wie er vom kleinen Verlegersohn aus Böhmen zum Milliardär aufstieg und am Ende alles verlor, erzähle ich in dieser Podcast-Folge. Nachhaltige Materialien, großartige Handwerkerinnen, inspirierende Veranstaltungen. Ich stelle für dich einen bunten Strauß textiler Themen zusammen im Textilportal-Podcast von und mit Gabriele Brandhuber. Bevor wir starten, möchte ich mich bei den edlen Spenderinnen bedanken, die seit der letzten Podcast-Folge ihre Wertschätzung für meine Arbeit durch einen finanziellen Beitrag ausgedrückt haben. Das sind dieses Mal Maria, Katharina und Gisela. Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Falls auch du dich beteiligen möchtest, geh auf textilportal.net/spenden oder in die Shownotes, wo du den Spendenlink ebenfalls findest. Herzlichen Dank. Und jetzt zur heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Textilportal-Podcasts. Heute erzähle ich meiner lieben Freundin Konstanze Derham vom Verlag Texte und Textilien etwas. Und zwar ist das jetzt quasi die Folge 2 in unserer Reihe, wie soll man sagen, historische Themen oder so. Liebe Konstanze, danke, dass du mir heute zuhörst.
Ja, sehr gern. Ich bin sehr neugierig.
Ja. Also heute geht's um das Textilimperium von Isidor Mautner. Aufstieg und Fall, könnte man sagen.
Ja, und das Buch dazu heißt Die anderen Mautners. Habe ich das richtig genau im Kopf? Das finde ich nämlich ein bisschen witzig, weil das irgendwie so ein Germanisten-Insider-Titel ist. Oder ist Fritz Mautner, der Sprachphilosoph in Österreich, so eine Gestalt, dass das jeder was damit verbindet?
Nein, es sind die anderen Mautners, weil es nämlich eine andere industriellen Familie gibt, die Mautner Markovs.
Ja? Ach so.
Jetzt weiß ich den Vornamen wieder nicht, aber ich glaube, es kommt dann in meinem Skriptum dann später vor. Es gibt einen anderen Herrn Mautner, der dann geadelt wurde zu einem Grafen von Markov oder so. Und Mautner Markov ist in Österreich zumindest total bekannt als Hersteller hochwertiger Essigwaren, also Essig, eingelegtes Gemüse und Fruchtsirupe. Ja, dafür steht
Ach so,
Mautner Markov.
Da war ich als Germanistin natürlich vollkommen auf dem falschen Dampfner.
Na, Mautner, also wenn du in Österreich Mautner Markov, dann ist Hesperidenessig. Ja, das ist so das, was jeder kennt und deswegen eben die anderen Mautners, weil im Gegensatz zu den Mautner Markovs halt die Familie von Isidor Mautner, einem der größten Textilindustriellen in der Khan-Monarchie und in Europa zum damaligen Zeitpunkt, Anfang des 20. Jahrhunderts, diese anderen Mautners sind eigentlich so gut wie unbekannt. Werden schon langsam wiederentdeckt und deswegen die anderen Mautners. Genau. Mhm. Ja, genau. Und dieses Buch, das habe ich jetzt eben gelesen, aber das ist nicht mein einziger Anknüpfungspunkt zu dieser Podcast-Folge. Ich habe nämlich, also meine Geschichte mit dem Mautners beginnt mit einer Exkursion nach Marienthal im September 2023. Und Marienthal, das ist war damals eine Textilfabrik in Grammat-Neusiedl bei Wien. Wer ein bisschen was zu tun hat mit Soziologie und Geschichte der Soziologie, der kennt das Buch Die Arbeitslosen von Marienthal.
Ah ja, genau. Ja, ja, das kenne ich, ja.
Genau, das kennen viele. Was ich nicht wusste, ist, dass diese Fabrik, also diese Arbeitslosen, dass das vorher eine Textilfabrik war. Mhm. Und als ich das erfahren habe, war ich so, wow, das war eine, wow. Es kommt nämlich sogar, ich habe jetzt leider das Buch Die Arbeitslosen von Marienthal nicht mehr ganz durchgelesen, aber ich glaube, es kommt im Buch auch wirklich nur am Rande vor, dass das vorher eine große Textilfabrik war, die dann eben in den 30er Jahren aufgrund von Weltwirtschaftskrise und anderen Sachen geschlossen werden musste. So, das und meine Geschichte, genau, und im September 2023 hat das Volkskundemuseum Wien eine Exkursion nach Marienthal angeboten. Und zwar im Rahmen der Ausstellung Gesammelt um jeden Preis. In dieser Ausstellung ging es um Provenienzforschung und Restitution. Also diese Ausstellung hat gehandelt von NS-Raub, Recht und Rückgabe. Die haben einfach die Erforschung des Erwerbs im Museum dargestellt und so und ist dem Verbleib von Dingen nachgegangen. Und da stand im Zentrum dieser Ausstellung stand eine umfangreiche Sammlung der Familie Mautner, die nämlich vom Volkskundemuseum Wien an die rechtmäßigen Eigentümerinnen, also quasi die Erben und Erbinnen der Mautners, zurückgegeben wurde. Und dann in der Beschreibung dieser Ausstellung stand, die Familie Mautner hatte ein großes Textilunternehmen mit bis zu 42 Fabriken. Mhm. Und ich war so, what? Wieso? Also wieso? Wie kann das sein? Ich kannte das überhaupt nicht, ja. Das Volkskundemuseum Wien hat eben die Kunstgegenstände und Möbel an die Nachkommen der Mautners zurückgegeben. Und die Familie hat es dem Museum zu großen Teilen wieder geschenkt. Und rund um diese Ausstellung gab es halt eben verschiedene Stadtspaziergänge und auch eben diese Exkursion nach Grammert-Neusiedl bei Wien, wo diese eine Textilfabrik der Mautner stand. Und dann war ich eben bei dieser Exkursion, das kann man sich so vorstellen, das war auch eine Anlage mit so Arbeiterwohnungen, also so eine Arbeitersiedlung ist da gebaut worden und das war vor dieser Studie, beziehungsweise solange die Fabrik noch in Betrieb war, war das eine ganz lebendige Arbeiterkultur dort auch. Ja, die hatten einen Radfahrverein und einen Theaterverein und einen Schwimmverein und eine, wie heißt das, so einen kleinen Gemischtwarenladen, also eine Einkaufskooperative und alles Mögliche. Weil nämlich, und dazu kommen wir später noch, Isidor Mautner war auch total bekannt als sozial großzügig oder so. Der hat schon relativ früh so Arbeiterstiftungen oder Stiftungen für Arbeiterwidmen und sowas
Das gemacht. War noch dieses patriarchale System im guten Sinne, wo man sich dann auch verantwortlich gefühlt hat für seine Mitarbeiter und dann eben auch für Schulbildung und gute Lebensverhältnisse und all das gesorgt hat.
Waisenwitwenfonds und so, aber auch damit ihm die Arbeiter nicht davonlaufen. Also das hat er auch in
natürlich,
seinen anderen Fabriken gemacht.
Die Arbeitskraft erhalten und regeneriert wird, das ist klar. Ja, aber es gab halt irgendwie noch eine moralische Verpflichtung auch trotz allem, denke ich.
Ja, genau. Und die hat er da auch gehabt. Und bei dieser Exkursion jedenfalls, da ging es eigentlich gar nicht um diese Textilproduktion, sondern mehr eben um die berühmte Studie und wie es den Arbeitern nachher gegangen ist und so. Und es war auch so, dass diese Fabrik nach der Schließung in den 30er Jahren ziemlich schnell komplett abgerissen worden ist. Mhm. Also die ist quasi geschlossen worden und abgerissen. Die Maschinen verscherbelt ins Ausland. Und ich war halt bei der Ausstellung und auch dort in diesem, die haben so ein kleines Museum und war so, hey, aber was ist mit den Stoffen? Da muss es ja Stoffmusterbücher gegeben haben. Wo sind die?
Also erzähl doch vielleicht erst nochmal, was für Textilien haben die hergestellt? Das waren Stoffe.
Das waren Stoffe, genau. Es war ein Textilimperium.
Also und Baumwolle oder eher Wolle? Oder
ja, Gerüstet? Baumwolle hauptsächlich und Wolle beides. Dazu komme ich dann ein bisschen später, wenn es um die Geschichte geht. Jetzt sind wir noch, okay, also es war diese Exkursion. Ja. Dann gab es und ich war auf der Suche nach den Stoffmusterkatalogen und hat gesagt, gibt es nicht mehr, ist alles weg. Dann gab es im Volkskundemuseum 2024 eine Ausstellung zu Konrad Mautner, einem der Söhne von Isidor, der Anfang des 20. Jahrhunderts ein ambitionierter Hobbyethnograph war, vor allem im Salzkammergut, wo sie ihre Sommerresidenz hatten und da Liedgut und mit Phonographen aufgezeichnet und Trachten gesammelt. Und bei der Ausstellung über Konrad Mautner, dessen 100. Todestag, das war 2024, da habe ich dann von dem Buch eben erfahren, von die anderen Mautners, wo eben, ich zitiere, der unglaubliche Aufstieg eines kleinen Unternehmers aus der böhmischen Provinz zu einem der mächtigsten Textilindustriellen Europas nachgezeichnet wird und ebenso dessen tiefer Sturz kurz vor seinem Lebensende. So, genau. Und deswegen eben die anderen Mautners. Und dann hat sich so irgendwie eins zum anderen gefügt. Ich habe das Buch gelesen und ich wollte schon lange mal eine Podcast-Folge machen. Und dann hat mich, also das freut mich besonders, hat mich im Herbst letzten Jahres eine Kustodin vom Technischen Museum Wien angeschrieben, die Frau Christina Spitzbart-Glasl, die unter anderem für Textilien und Keramik zuständig ist, eigentlich wegen einem ganz anderen Projekt. Und am Schluss der Besprechung sind wir auf die Mautners zu sprechen gekommen und dann sagt sie, ja, wissen Sie eigentlich, dass wir im Technischen Museum einen Webstuhl der Mautners haben, der eben gespendet wurde? Und sie ist sich ziemlich sicher, dass sie Stoffmusterbücher haben im Technischen Museum.
Oh, wow.
Genau. Und ich war so, oh, darf ich die mal anschauen?
Also, du hast dich eingeladen.
Ich habe mich dann eingeladen. Wir wollten sowieso, genau. Und so habe ich vor 2 Wochen gemeinsam mit einer Freundin eine Sonderführung von Frau Spitzbart-Glasl im Depot des Technischen Museums Wien bekommen, wo wir Originalstoffmuster aus mautnerschen Textilfabriken anschauen durften und anfassen. Und das war ein ganz besonderer Moment, ganz wunderbar und ein toller, ich sage jetzt mal, vorläufiger Abschluss meiner Recherche, sodass ich mich eben heute in der Lage fühle, etwas über die Mautners zu berichten. Du hast gefragt, welche Stoffe das waren, und die Produktpalette ungefähr um 1895 wird beschrieben von einem Industriehistoriker Gerhard Stütz. Und zwar steht da, einfache Baumwollgewebe, sogenannte Cabots, wurden in der Fabrik in Nachod in Stücke zu 20 Yards zusammengelegt und mit blauen Firmenzeichen wie Drachen, Kamele unter anderem für die verschiedenen Exportfirmen gekennzeichnet. Eine Spezialität der Mautnerwerke war schon damals der Kordsamt, der sich auch heute wieder großer Beliebtheit erfreut, sowie Velveton, damals Affenhaut genannt. Ferner das derbe Strux, von dem ich noch nie gehört habe.
Nee, von Strux habe ich auch noch nicht gehört.
Die Samte gingen fast alle an die Warnsdorfer Spezialindustrie. Auch Wollmusseline, Gabardine und andere reinwollene Damenkleiderstoffe vervollständigten die Liste der Erzeugnisse.
Das ist sehr interessant. Also das war praktisch die ganze Sparte auch der Meterware von ganz günstig bis eher teuer, hochwertig.
Bis eher teuer, ja, genau.
Ja, also wirklich und für alle Sparten.
Für alle Sparten. Er hat aber dann hauptsächlich Baumwolle tatsächlich, wurde verarbeitet in den Mautnerschen Werken. Und zwar die Sachen, die wir im Technischen Museum in Wien gesehen haben und wo ich dann auch ein paar Fotografien in den Blogpost zur Podcast-Folge reintun werde, das waren, ich sage mal, weiße Baumwollstoffe. Und zwar unterschiedlichster Machart. Also von so ganz einfache bis hin so, es hat ausgeschaut mehr wie Bettwäsche, Tischwäsche aus den Stoffmusterkatalogen, die wir hatten. Also es war rein weiß, aber halt so, so hilf mir jetzt, jetzt habe ich es wieder vergessen, wie heißt das denn so?
Muster, so mit eingewebten,
ja, eben eingewebte,
so hell dunkel.
Aber nicht mehrfärbig eigentlich, sondern wirklich weiß in weiß. Ja,
ja, so das ist auch eine Chakra-Technik.
Ja,
eine
Chakra-Art. Mhm, ja. Genau. Also die Stoffmuster, die da waren, die waren vorwiegend weiß
Damast
und weiß.
Damast ist das dann. Damast, wenn das
danke.
So mit diesen in sich gemusterten weißen
genau, das ist das Wort. Genau, das ist das Wort, das ich gesucht habe, Damast. Und das war auch, als wir da eben mit Frau Spitzberg-Glasl waren in dem Depot, hat sie gesagt, das ist etwas, das kann man eigentlich nicht gut ausstellen. Ja, wenn das in der Vitrine liegt, dann ist das weiß. Da muss man schon hingehen oder das hochheben oder seitlich schauen, wie das eben glänzt und dass man das Muster erkennt. Und das sind auch Stoffe, wo man eigentlich keinen tollen Katalog damit machen kann, weil es ist halt weiß.
Ja.
Aber er hat ganz offensichtlich so ganz viel Gebrauchsware hergestellt. Aber nicht nur das. Und um das zu erklären, also einfach die Vielfalt, ist es, glaube ich, ganz gut, einfach mal die Geschichte ein bisschen so Aufstieg und Fall nachzuzeichnen. Und zwar begann alles mit einer Handweberei in Nachod im Osten Böhmens. Im Oktober 1852 wurde Isidor Mautner eben geboren. Als Sohn von Isaak und Julia. Der Isidor wird als körperlich klein beschrieben. In allen so Berichten irgendwie war der einfach ziemlich klein, aber sehr, sehr umtriebig und ganz offenbar auch sehr interessiert an Geschäften und sehr geschickt in der Verhandlung. Sein Vater Isaak hat sich eben dort in Nachod als Verleger selbstständig gemacht. Das war einfach, damals waren das die Verleger ja welche, die Hand, also in dem Fall hat er Handweber mit Garnen beliefert und die fertigen Produkte vermarktet. So. Und 1850 arbeiteten 6 Leinenweber für Isaak Mautner, den Vater. Und dann 1867, da war eben Isidor 15 Jahre alt, da hat ein riesengroßer Wirtschaftsboom in der K&K-Monarchie begonnen. Die Bahn wurde ausgebaut, die Transporte wurden erleichtert, Massengüter wurden hergestellt. Und mit dem österreichisch-ungarischen Staatsgrundgesetz wurden auch die Juden endlich gleichgestellte Staatsbürger. So. Und dann sind einfach Textilhändler aus Nachod schon lange nach Wien gereist, weil wenn man an dem dynamischen Aufschwung quasi teilhaben wollte, dann musste man in Wien vertreten sein. Also hat Isaak Mautner eine Prokura in Wien eingerichtet und hat seinen Sohn Isidor, der damals 15 Jahre alt war, mit nach Wien geschickt. Was für den, ja, weiß ich nicht genau, aber es wird so beschrieben, dass er halt da einfach schon sehr interessiert war. Und dann mit 22 Jahren, das war 1874, war ein riesengroßer Börsenkrach, ja, schwarzer Freitag, alles ist zusammengebrochen, Spekulationsblase geplatzt, das ganze Geschäft ist auf der Kippe gestanden und der 22-jährige Isidor hat Verträge neu verhandelt, war angeblich unglaublich geschäftstüchtig, hat das Ganze quasi den Karren aus dem Dreck gezogen und wurde damit belohnt, dass ihn sein Vater als gleichberechtigter Teilhaber dann aufgenommen hat in die neue Firma Mautner und Sohn.
Ah ja.
Mhm. Ja. Das heißt, ein sehr junger Mann, sehr geschäftstüchtig, sehr gut offensichtlich im Verhandeln und sehr engagiert in Wien, der K&K-Monarchie zu einer Blütezeit, ist da sehr umtriebig. Und dann kam der große Sprung, nämlich 2 Jahre später, mit 24 Jahren, hat Isidor Eugenie geheiratet, Eugenie Naumann, genannt Jenny, die Tochter eines reichen Wiener Seidenhändlers. Das war eine sehr gute Partie. Sie hat einerseits mit ihren Geschwistern vom Vater eine exquisite Kunstsammlung geerbt, die sie auch weiter betreut hat. Und sie hat eine sehr große Mitgift mitgebracht in die Ehe. Und damit hat dann Isidor seinen Vater Isaac überzeugt vom Kauf einer mechanischen Weberei in Schumburg an der Desse. Ja, das war eine komplette Fabrik mit über 100 mechanischen Webstühlen, aha, weil die Geschäfte in Wien haben wieder floriert und die Handweberei wurde einfach zu langsam. In Schumburg ist diese Fabrik betrieben worden mit Wasserkraft und sie hatten dort auch Spinnereien in der Nähe, eine Eisenbahn bis Hamburg und Bremen für Baumwolltransport und Kohle. Und für den Vater Isaac war es immer wichtig, dass er das alles ohne Schulden aufbauen wollte. Also er wollte keine Kredite aufnehmen bei Banken, sondern alles aus eigener Kraft. Und dann hat Isidor das geschafft und auch mit den Schwägern seiner Frau kooperiert, die auch in der Textilbranche waren. Also er hat immer wieder neue Geschäftspartner, Geldgeber gefunden, damit er keine Bankkredite aufnehmen musste.
Und so ist er dann irgendwie zu 42 Fabriken zum Schluss gekommen, im ganzen K&K Österreich wahrscheinlich.
Verspreut. Richtig, genau. Ja, genau. So, also ja, diese spannend. Beiden Standorte, also einerseits Nachwart und Schumburg sind auch bis zum Zusammenbruch des Imperiums quasi geblieben, sind dann später auch in Nachfolgestaaten übernommen worden. Und einfach die Expansion des Wachstums ist so Wahnsinn, weil sie haben 1876 die Weberei mit 108 Webstühlen gekauft und 4 Jahre später, 1880, hatten sie schon 550, also 5-mal so viele mechanische Webstühle
im also Einsatz. Also da kräftig angebaut dann ja auch, ja, wahrscheinlich. Ja, man muss das angebaut, ja irgendwo unterbringen. Ja.
Vergrößert, aber auch diese ganzen Stoffe an die Leute gebracht, ja,
also ja.
Und dann 15 Jahre später waren es 1100 Webstühle, also nochmal doppelt so viel. Also das ist einfach faszinierend, sich das anzuschauen, wie der immer wieder neue Kooperationen sich geholt hat. Und dann hat er nämlich mit 26 Jahren auch einen Auftrag an Land gezogen, der die reinste Gelddruckmaschine war, so beschreibt es der Wolfgang Hafer in seinem Buch. Nämlich er hat einen Auftrag bekommen zur Lieferung sämtlicher Baumwollartikel für die österreichische Landwehr, das heißt fürs Militär damals. Ja. Also er hat sich wieder Konsorten gesucht und da hat er eben auch angefangen, von der Weberei ausgehend quasi in der Kette nach vorne und nach hinten die zusätzlichen Gewerke dazu zu kaufen. Also er hat dann angefangen eben in eine Spinnerei vorne und hinten raus, dann in Apretur und Bleicherei und Färberei, Packstationen, um das Ganze dann auch international zu verschiffen und so. Eine Konfektionsanstalt in Wien in der Eisengasse mit mehreren 100 Näh- und Hilfsmaschinen. Ja, die haben auch Kleidung und Zelte hergestellt fürs K&K Militär. Der Kaiser hat das besichtigt, war dort zu Besuch, also Kaiser Franz Josef. Also sie haben wirklich von Uniformtuchen über Leinwand für Zelte eben bis hin zu feiner Haushaltsware und Bekleidungsstoffe, also wirklich alles, und hat expandiert und zugekauft, dann als nächstes nach Ungarn, in Ungarn Fabriken eröffnet, auch in Deutschland, in Schlesien. Warte mal, wir sind wirklich international geworden. Ich meine, Ungarn hat damals nur zur K&K-Monarchie gehört, aber trotzdem. So, und er hat sich alle vor- und nachgelagerten Gewerke hereingeholt, dann noch später eine Maschinenbaufabrik und Eisenindustrie, um sogar die Webmaschinen selbst herzustellen.
Wahnsinn, ja. Also man kann sich vorstellen, dass quasi jeder K&K österreichische Haushalt irgendwelche Textilien hatte, die wahrscheinlich irgendwie aus einer Mautner-Fabrik stammten. So hört es sich an. Also
ja, mit ziemlicher Sicherheit, ja. Also Wahnsinn. Es gab schon auch noch andere, aber er war einfach der absolut größte. Und das war dann 1911, genau, Deutsche Textilwerke Mautner AG in Langenbielau in Schlesien, hat in Plauen Sachen aufgekauft und so hatte er dann um 1911 ein Imperium mit 42 Betrieben und 23.000 Beschäftigten. Das war der Höhepunkt.
Was ist dann passiert?
Genau, da lese ich noch dieses Zitat vor, weil ich es so toll finde. Damit war Isidor Mautner am Ziel. Er verfügte nun über eines der größten Textilimperien des Kontinents mit 42 Betrieben und 23.000 Beschäftigten. Seine Fabriken standen in Böhmen und Deutschland, in Ungarn und Rumänien, in Bulgarien und Serbien, in Niederösterreich, der Krain, heute ein Teil Sloweniens, und im Küstenland, heute Teil Sloweniens, Kroatiens, Italiens. Seine Handelsbeziehungen erstreckten sich bis Asien und Südamerika. Isidor Mautner, über den der Prager Börsenkurier spottete, er sei so klein, dass er im Eisenbahncoupé nicht einmal ins Gepäcknetz langen konnte, war nun der Größte. Sein Vermögen wurde auf hunderte Millionen Kronen geschätzt. In Euro umgerechnet war er also mehrfacher Milliardär. So, und dann kam der Erste Weltkrieg. Der Baumwollimport kam innerhalb kürzester Zeit praktisch zum Erliegen. Und die Frage ist, was mache ich mit 23.000 Angestellten und welche Alternativen habe ich? Und Isidor Mautner hat umgestellt auf Spinnpapier. Er hat Papierfabriken in Pöls in der Steiermark und in Rosenberg in Niederösterreich gekauft und hat Kleidung aus Papier hergestellt. Und zwar, und da bin ich noch gespannt, eben die Frau Spitzberg-Glasl, die ich schon öfter erwähnt hatte, hat gesagt, sie haben im Technischen Museum auch Kleidung aus Papier, die damals getragen wurde. Also das war wirklich, die haben daraus ein Papiergarn hergestellt und das zur Kleidung verarbeitet.
Das ist ja spannend. Ja. Das war dann also praktisch so eine Kriegswirtschaft, weil man Papier, also Altpapier, ist das dann aus Altpapier gemacht haben worden, das man hatte, oder?
Nein,
weil ich glaube, der Grundstoff von Papier ist ja irgendwie auch Zellstoff, naja gut, alte Kleidung
aber
vielleicht.
Holz,
ja.
Aber Holz, oder, oder auch Leinen, also Fasern, also das weiß ich jetzt nicht genau, dem wäre noch nachzugehen, woraus sie tatsächlich
also,
das Papier.
Also ob das Fadernpapier war oder Holzpapier.
Genau, das kann ich jetzt nicht sagen, das weiß ich nicht, aber da haben wir schon ein Thema für eine weitere.
Ja, Papierkleidung. Das gab es ja in den 50er, 60er Jahren dann auch manchmal so ein bisschen, so in der Pop-Art. Das könnte man eine ganze Folge drüber machen.
Richtig, also genial, wir haben schon wieder was. Okay, genau, also da hat er umgestellt auf Papierspinnen und ist damit innerhalb kurzer Zeit nicht erfolgreich, sondern halt wieder in die schwarzen Zahlen gekommen. Ha? Und als nächstes hat er eben eine Webstuhlfabrik eröffnet oder wollte eröffnen und er hat seinen Sohn Konrad nach Massachusetts geschickt. Der Industriekomplex in Rosenberg ist zu einer der größten Fabriksanlagen der Monarchie geworden und zu einer der modernsten des Landes und so ein Northrop-Webstuhl steht eben heute im Technischen Museum in Wien. Ich glaube sogar in der Dauerausstellung oder aber in der Sonderausstellung, die gerade läuft, wo es um Materialwelten geht. Ja. So, und dann sind sie an die Börse gegangen und haben weiter expandiert. Und das war dann aber so ein bisschen der Wendepunkt. Das heißt, als sie aufgehört haben aus Eigenkapital und quasi mit in Kooperation mit anderen reichen Menschen das aufzubauen und an die Börse gegangen sind und eine Aktiengesellschaft gegründet haben, ab da ist es ein bisschen bergab gegangen. Also nach dem Ende des Ersten Weltkriegs hat er zuerst es nochmal geschafft, seinen Konzern auch den neuen Gegebenheiten anzupassen, weil es war ja dann die K&K-Monarchie zerfallen. Ja? Die
Fabriken, das heißt, er hatte Fabriken in allen möglichen, auf einmal unabhängigen Ländern.
Unabhängigen Ländern, genau. Und in der Tschechoslowakei war es auch so, dass die verlangt haben, dass der Firmensitz im Land sein muss. Also der Konzernsitz ist dann auch hat nach Prag übersiedeln müssen, obwohl Isidor noch in Wien gewohnt hat. Und es war halt einfach sehr kompliziert, weil andere Währung, Zollgrenzen, Gesetze. Aber er hat es geschafft, das nochmal umzubauen, die Firmen zu neuen, je nationalen Konzernen zusammenzufassen. Also in der Tschechoslowakei, in Österreich, in Ungarn. Die in Italien waren verloren, die sind im Zweiten Weltkrieg, also in der Nähe von Triest, die sind einfach zerstört worden. Und die dann hat er sich, muss man sagen, mit einer Bank verspekuliert. Also irgendwie ging es darum, es gab so eine große Bank, die eigentlich die ganzen großen Geschäfte in Österreich auch finanziert hat, die Bodenkreditanstalt. Und von denen wollten sie sich ein bisschen unabhängig machen und haben eine neue Wiener Bankgesellschaft gegründet. Und die ist dann innerhalb kurzer Zeit bankrott gegangen und Isidor hat noch, der sein ganzes Vermögen in diese Bank gesteckt hatte, hat noch versucht, die zu retten, hat eine Bürgschaft übernommen über 1 Million Schilling, das war dann damals eben in der Zwischenkriegszeit Schilling, und hat dafür seine ganzen Immobilien verpfändet. Und dazu komme ich dann noch einmal. Und diese Bank ist aber 26 aufgelöst worden.
Ja, naja, gut, ja. 29 gab es ja sowieso so einen weltweiten Börsencrash dann. Also das heißt, er hat dann irgendwie mit über 70, wenn ich richtig gerechnet habe, ne? 1922 war er 70, hat er im Grunde alles wieder verloren durch ungute Entscheidungen.
Er hat 1925 noch, und das war der letzte Versuch, und da kommt dann erst Trumau Marienthal ins Spiel. Erst 1925 hat er nochmal versucht, da war er schon 73 Jahre alt, so einen Befreiungsschlag quasi zu starten. Die Weberei in Marienthal stand zum Verkauf. Er hat dann seine Anteile an anderen Dings verkauft und sein Sohn Stefan hat dann auch mitgemacht. Der Plan war, dort Kunstseide herzustellen, aber die Bank kam nicht mehr aus den roten Zahlen und die Fabrik kam in Zahlungsschwierigkeiten und ein Konsortium hat übernommen und er ist ohne Einflussmöglichkeit gewesen. Das heißt, am Ende seines Lebens, er ist dann auch 1930 gestorben, bereits todkrank, am Ende seines Lebens hatte er praktisch alles verloren. Ja? Seine Immobilien waren verpfändet und es war eigentlich alles beim Teufel. So.
Ja, tragisch.
Und auch der gute Ruf war angeschlagen, ja, weil es dann geheißen hat, die haben spekuliert und so weiter, ist aus allen Positionen verdrängt worden. Und da ist so ein Zitat, ja, er war einer der ganz großen Unternehmer in der Mitte Europas, der stets offenbar für technische Innovationen immer wieder unternehmerischen Mut bewies und sich zudem in bemerkenswertem Maße für das Wohlergehen seiner Arbeiterinnen und Arbeiter engagierte. Und das Ganze ist aber jetzt nicht nur, dass Isidor Mautner eben als großartiger Geschäftsmann einfach dann durch diese Bankenspekulationen und so weiter einfach praktisch alles verloren hat. Es ist auch so, dass eigentlich seine Kinder das überhaupt nicht interessiert hat. Also die beiden Söhne Stefan und Konrad, die waren überhaupt nicht interessiert daran, den Konzern fortzuführen. Und die zwei Söhne Katie und Marie, die haben zwar auch eine gute Bildung genossen, aber also die kommen auch leider in dem ganzen Buch, die anderen Mautners, so gut wie gar nicht vor, obwohl die beiden Memoiren geschrieben haben, auf denen auch das Buch zum Teil basiert. Ja, die kommen nur vor, als dass sie, die eine hat einen Rechtsanwalt geheiratet und die andere dann relativ spät einen Theatermacher. Also die beiden Söhne hat das nicht interessiert. Und da möchte ich gern nochmal eine Schleife ziehen, nämlich zur Familie. Ja, also dieser unglaubliche Geschäftsmann Isidor, sein Vater Isaac hat es begonnen, er hat es aufgebaut und es gibt so ein, ich weiß jetzt nicht, von wem dieses Zitat stammt, aber ja, die Großeltern gründen das, die Eltern führen es zur Blüte und die Kinder studieren Kunstgeschichte.
Ja, so. Genau. Na, das ist ja so die Buddenbrooks-Story im Grunde.
Und so ein bisschen ist das ähnlich, ja. Also ich habe schon erzählt, Isidor hat Eugenie genannt, Jenny Naumann geheiratet, die Tochter eines reichen Seidenfabrikanten. Und sie haben auch sehr zentral gewohnt dann. Ja, sie sind in die Löwelgestraße gezogen, das ist direkt hinterm Burgtheater, also in der Wiener Innenstadt. Ja, nacheinander sind dann eben diese vier Kinder zur Welt gekommen: Stefan, Konrad, Katharina genannt Katie und Marie. Und Stefan war eigentlich der Einzige, der richtig zur Schule geschickt wurde. Der hat Matura gemacht. In einem Wiener Innenstadtgymnasium und ist dann auch in eine Webereischule geschickt worden, in einen Handelskurs, hat ein Webereipraktikum gemacht in Schumburg in der Fabrik und dann ist auch relativ früh nach China geschickt worden zu einer Schiffsreise, um die Handelsbeziehungen zu ergründen, hat China verachtet und von Japan geschwärmt und war dann später im Vorstand einiger Firmen eingetragen, seines Vaters. Hat sich aber mit Anfang 50 so quasi zur Ruhe gesetzt und eigentlich dann seinen Leidenschaften gefrönt, nämlich der Malerei und der Jagd.
Ja.
Also, Ja, das war so. Und der Konrad scheint ein sehr schlechter und desinteressierter Schüler gewesen zu sein. Der hat sich viel mehr für die Gegend rund um den Grundlsee eben interessiert, wo sie damals in dem Ort Gössl die Sommerfrische verbracht haben. Der ist von seinem Vater zuerst noch mit Anfang 20 in die USA geschickt worden, um sich dort die Northrop-Webstühle anzuschauen. Das war für ihn das schrecklichste Jahr überhaupt, hat er so geschrieben, ja. Das hat ihn gar nicht interessiert. Der hat sich dann vielmehr in Salzkammergut verzogen, fast ausschließlich Dialekt gesprochen, Lederhose und Tracht getragen und eben Volksliedforschung betrieben, damals auch schon sehr modern mit Phonographen, wo ihn seine Schwester Marie unterstützt hat und Bücher herausgebracht, die der Vater Isidor finanziert hat.
Tja.
Konrad ist der Einzige aus der Familie, der konvertiert ist, zwar 1919, der hat sich evangelisch taufen lassen. Alle anderen sind beim jüdischen Glauben geblieben. Und der ist aber mit 44 Jahren an Magenkrebs verstorben, also schon 1924. Seine Frau hat sie dann mit Stoffdruck, das ist auch spannend, die hatte Stoffdruck und ich glaube sogar Blaudruck, weil es ist nämlich die Rede davon, dass sie ihre Model zurücklassen musste, als sie dann 1938 geflohen sind.
Die war dann also eher so Kunsthandwerkerin.
Ja, genau. Vermutlich. Die hat sich und die Kinder mit Kunsthandwerk durchgebracht, bis sie dann fliehen mussten 1938. Und Jenny, das finde ich eine total spannende Facette des Ganzen. Und zwar im Jahr 1888 schenkte Isidor Mautner seiner Frau zum 32. Geburtstag ein kleines Schloss. Er konnte es sich leisten, steht im Buch. Ja. Also zum 32. Geburtstag, die Frau, die ihm 4 Kinder geschenkt hat, kriegt ein kleines Schloss. Und zwar war damals einfach, hat einfach zum Standard gehört, wenn man zur Wiener Oberschicht gehört hat, dass man einen Sommerwohnsitz gehabt hat. Und zwar war das ein kleines Schlössl in Pötzleinsdorf, das sogenannte Geimüller-Schlössl oder auch Mautner-Villa genannt. Pötzleinsdorf war damals noch ein Vorort von Wien, wo man ungefähr eine Stunde lang mit der Pferdetramwei rausgefahren ist. Und im Winter haben sie dann in der Stadt gewohnt, eben hinterm Burgtheater und von März bis Oktober in Pötzleinsdorf. Und Jenny war eine ausgezeichnete Pianistin und Sängerin und die hat einen Salon geführt, wo sich so regelmäßig so quasi das Who is Who der Wiener Kunstszene getroffen hat, ja. Musiker, wie zum Beispiel der Komponist Richard Strauss war ein guter Bekannter der Familie, die haben auch gemeinsam Urlaube verbracht. Schriftsteller wie Hugo von Hofmannsthal, der dann später den Jedermann geschrieben hat und die Salzburger Festspiele gegründet. Aber auch Industrielle und Adel kamen regelmäßig zu den Soireen und dann gab's Hauskonzerte und Lesungen und die Kinder sind halt auch in diesem Ambiente aufgewachsen, ja, sehr kunstliebend, sehr, sehr weltoffen, sehr literarisch, Malereiunterricht. Die lebenslustige Jenny und der kühlrechnende Isidor, so werden die beschrieben, die Eltern quasi, ja. Die Söhne hatten kein Interesse daran, das zu übernehmen. Die Töchter wurden gar nicht dahingehend ausgebildet. Also in der Biografie steht, die sollten heiraten, was sie dann auch gemacht haben. Also so ganz stimmt das nicht und das wäre für mich auch etwas, wo ich gern noch mehr über diese beiden Frauen erfahren würde. Ja, außer dass sie eben, wen sie geheiratet haben und welche Kinder sie zur Welt gebracht haben. Genau. Und dann ist halt einfach 1930 stirbt Isidor und diese ganzen Immobilien, die sie hat, also das Geimüller-Schlössl hat er schon vorher verpfändet gehabt, als Sicherheit für diese Bank. Die Wohnung in der Löbelgasse mussten sie räumen. Die Sachen wurden alle versteigert, also die Kunstsammlung von Jenny, die sie zusammengetragen hatte und so weiter, alles versteigert, um auch die Schulden zu tilgen. Sie selber hat noch in dem Geimüller-Schlössl wohnen dürfen. Sie durfte ins Schlössl ziehen, auch wenn da eine große Hypothek drauf war. Und es wurde nicht zwangsversteigert, die Hypothek blieb aber. Und als sie dann 1938 gestorben ist, war sie eigentlich auch verschuldet, weil sie über ihre Verhältnisse gelebt hatte zum Schluss. Sie hatte bis zum Schluss 5 Hausangestellte und ist aber so immer mehr an den Rand gedrängt worden, hat ein bisschen über ihre Verhältnisse gelebt. Das Schlössl wurde ausgeräumt und der Denkmalschutz gestellt, verwahrloste aber komplett, ja, ist dann auch verkauft worden eben von der Bank. Und ist über den Zweiten Weltkrieg auch gar nicht genutzt worden, wirklich. Es stand unter Denkmalschutz, es durfte nicht abgerissen werden und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es dann renoviert, auch von einem Privaten, der das gekauft hat und ist eben heute eine Expositur des Museums für angewandte Kunst Wien, wo immer wieder Ausstellungen stattfinden.
Ah, okay,
und im Rahmen war ich dann auch letztes Jahr mal dort und habe
spannend. Das heißt, man kann da noch rein, da ist dann von der Einrichtung und wie es mal war, nichts mehr zu sehen wahrscheinlich, aber man kann sich so ein bisschen was vorstellen.
Genau, also die Möblierung zu Zeiten Jenny Mautners ist nicht mehr dort, die hat Biedermeier Möbel gesammelt, aber derjenige, der das gekauft hat und dann später auch neu eingerichtet, hat sich sehr bemüht, das wiederherzustellen, auch mit Biedermeier Möbeln und so. Und die Ausstellungen vom Museum für angewandte Kunst, die sind dann auch so schön in dieses Schlössl eingebunden und da gibt's teilweise so Nachmittagsveranstaltungen und Picknicks in dem kleinen Park, der da dazugehört und so. Das ist eine sehr entzückende Location, die immer nur am Wochenende geöffnet ist, Samstag und Sonntag und auch nur eben in den Sommermonaten, weil es in den Wintermonaten offensichtlich nicht geheizt wird.
Ah ja, und man fährt wahrscheinlich nicht mehr eine Stunde raus mit der Tram.
Man fährt mit der Straßenbahn heute ein bisschen weniger, also vom Ring ist es, glaube ich, eine gute halbe Stunde oder so, wenn man wirklich vom Ring wegfährt und vom Gürtel weg, wo die U6 vorbeifährt. Also es ist auf jeden Fall erreichbar und auch wirklich ein sehr schönes Ausflugsziel. Es ist auch der Pötzleinsdorfer Schlosspark ganz in der Nähe, wo so ein Wildgehege dazugehört. Also das kann man sich anschauen. Was auch geblieben ist, sind die Ausstellungen und der Nachlass von Konrad Mautner eben im Volkskundemuseum in Graz. Da gibt es auch einen Band über die Ausstellung, die 2024 da gelaufen ist. Da müssen wir jetzt noch einmal kurz zurückkehren. Was ist mit dem Rest der Familie passiert? Also 1938, Machtergreifung der Nationalsozialisten in Österreich, Zwangsenteignung, Arisierung. Jenny, die ist eben 38 gestorben und ihre Kinder haben zu einem großen Teil fliehen können in die Schweiz und nach England, weil sie da gute Beziehungen hatten. Nur Stefan und seine Frau Else sind relativ lang in Österreich geblieben, weil sie versucht haben, das Erbe noch quasi abzuwickeln, beziehungsweise die Möbel, die sie da räumen haben müssen, dass die halt versteigert worden sind, nur damals, also das ist auch so lapidar im Buch, ja, aber das Dorotheum, das ein großes Aktionshaus ist, ja, war auf Monate hinaus ausgebucht, weil es mussten ja die ganzen jüdischen Besitztümer versteigert werden. Oh. Also, ja, schweres Kapitel. Die sind sehr lange in Österreich geblieben, konnten dann noch ausreisen nach Ungarn, wo sie Unterschlupf gefunden haben bei Verwandten von Else Mautner und sind dann aber nach Dachau und Auschwitz deportiert worden. Und zwar relativ spät, also wirklich so, da ist es um Tage gegangen, dass dann die Deportationen beendet wurden und alle anderen sind ins Ausland. Sind dann teilweise noch ein bisschen zurückgekehrt, also Anna, die Frau von Konrad Mautner, eben an den Grundlsee. Die hat dann auch das Haus, das ihnen da gehört hat, dann noch zurückbekommen. Eine andere Geschichte. Die anderen sind alle im Ausland. Und es ist eben auch diese Ausstellung im Volkskundemuseum Graz 2024, wurde dann unterstützt von der Familie Mautner, das heißt von den Nachfahren. Da gibt es einen Steven Mautner, der in den USA lebt und der so der Sprecher der Familie ist. Die dann auch ganz, ganz viele Fotografien, also über 5000 Fotografien aus dem Familienbestand zur Verfügung gestellt haben, aus denen dann ausgewählt wurde für diese Ausstellung, wo es eben um Konrad Mautner ging, den Brauchtumsforscher oder den Volksliedforscher und begeisterten Hobby-Ethnografen, könnte man sagen. Und in dieser Ausstellung waren eben auch ein paar Fotos oder ein paar Bilder von den Fabriken in Schomburg und Nachod. Und auch die Stoffmusterkataloge, die ich eben anschauen habe dürfen im Technischen Museum Wien, da steht eben auch drauf Isaac Mautner und Sohn Nachod, Schomburg. Genau. Also, ich finde die Geschichte berührend, ja, diese unglaubliche Geschichte von Aufstieg und Fall einer Unternehmerfamilie. Was bleibt, ist einfach auch die Sammlungen der Mautners als wichtiger Bestandteil der Volkskundemuseen in Wien und in Graz und einfach diese Geschichte als wichtiger Teil der europäischen Industriegeschichte.
Ja, wahnsinnig spannend. Das ist schon interessant, wie dann auch so ja Weltkriege und andere Konjunkturen so ein Riesenunternehmen praktisch von den Füßen stoßen können.
Ja, und innerhalb relativ kurzer Zeit nichts bleibt von dem, was vorher da war. Der enorme Reichtum und der große Wohlstand und dieses sehr kunstsinnige, feinsinnige. Die Mautners haben sich auch engagiert in verschiedenen Kreisen, ich glaube, sie haben zum Theater in der Josefstadt, das haben sie mitfinanziert, als es aufgebaut wurde. Sie haben zu Schauspielern und allen möglichen Menschen sehr, sehr gute Kontakte gehabt. Und es ist auch sehr erschütternd zu sehen, wie Menschen, die zuerst sehr hoch angesehen waren, ja, dann innerhalb ganz kurzer Zeit einfach auch durch diesen Hass gegen die Juden, der vor allem in Wien auch in der Reichskristallnacht und so weiter ganz extrem war, wie das innerhalb kürzester Zeit alles zusammenbricht und einfach so wenig übrig bleibt, also nicht mal mehr die Menschenwürde. Ja. Ja, sehr berührend. Ich bin nach wie vor dran, auch vielleicht, es könnte sein, dass auch im Museum für angewandte Kunst in Wien noch ein paar Stoffmusterkataloge lagern. Das war, glaube ich, anlässlich einer Weltausstellung sind diese Sammlungen angelegt worden. Auch der Vorläufer des heutigen Technischen Museums, da haben sie eine Sammlung, die einfach den Export von Österreich in andere Länder dokumentieren sollte. Und irgendwie würde mich das einfach sehr interessieren, diese Stoffmustersammlung nochmal genauer anzuschauen und vielleicht auch mit Hilfe von jemand, der sich damit auskennt, genauer zu analysieren, weil die Dokumentation von den Sachen ist relativ mager. Ja. Stehen teilweise so Zahlen dabei, wo man nicht genau weiß, waren das Preise oder, ja. Weil das wäre einfach mal spannend, auch zu wissen, von diesen Stoffen, was hat man daraus gemacht? Wer hat sich das leisten können? Wie viel hat das gekostet?
Ja.
Solche Dinge, um das einfach nochmal besser zu verstehen, abgesehen jetzt von der Familiengeschichte, so als Textilgeschichte von Zentraleuropa.
Ja.
Genau.
Ja, wahnsinnig spannend.
Das war meine Geschichte in Zusammenfassung. Ich finde es schön, dass die Geschichte auch wieder eben jetzt ein bisschen seit 2023 wieder mehr ins Bewusstsein kommt und einfach wieder mehr erfahren darüber. Genau, das wollte ich dir erzählen.
Ja, sehr interessant. Und ich hatte von Mautners, also auch von der Essigfirma, noch nie was gehört tatsächlich. Also es ist schon auch sehr österreichisch, aber wirklich spannend, dass es dann solche, Dynastien kann man ja eigentlich nicht sagen, weil es war ja eigentlich ein Mann und sein Vater. Also der Vater von Isidor Mautner, der den Grundstein gelegt hat, dass es in Richtung Textilien geht. Und dann war es ein Mann, der das aufgebaut hat und auch wieder verloren hat. Das ist schon, ja, erstaunlich. Wobei es wahrscheinlich das Schicksal vieler großer Firmen ist, dass die eine Generation wunderbar florieren und dass es dann eben auch nicht weitergeht auf die eine oder andere Art.
Dass so Firmen, die sich wirklich über Jahrzehnte oder Jahrhunderte und mehrere Generationen hin...
Das ist eher die Ausnahme. Und vor allem im Textilsektor in Europa ist das natürlich dann auch durch die Internationalisierung und so schwierig geworden.
Ja, was mir gerade einfällt und was mich auch sehr interessieren würde, vielleicht findet man da mal was, das wäre die Firma Prüm.
Ja.
Ja, die nämlich auch mit Textil angefangen haben und die ja dann durch dieses Patent auf diesen Druckknopf Prüm, die Zukunft, weil ich habe da sogar, da ist auch dieses Papier, wo diese Druckknöpfe reingeknöpft sind, kennst du das? Da gibt es
ja
Papier mit Löchern
so
so hellblau mit Goldrand oder so. Da steht ja auch drauf Avenir Prüm, auf Französisch eben die Zukunft von Prüm. Und die dann, ich glaube, wirklich auf diesem Druckknopfpatent ganz, ganz viel aufgebaut haben. Und inzwischen,
ja, das kann gut sein.
Ein riesengroßer internationaler Konzern sind. Und ja auch mit ihren charakteristischen violetten Gerätschaften wie Nahttrenner, Schneiderscheren und ich weiß nicht, Falzbein oder so. Ich glaube, dass fast jede Näherin irgendwas von Prüm hat, ha? Was meinst du?
Was natürlich auch daran liegt, dass man andere Marken als Prüm in den meisten Geschäften schon nicht kaufen kann. Also die haben schon eine sehr, zumindest in Deutschland, wirklich eine marktbeherrschende Stellung. Aber wie sie da hingekommen sind über die Jahrhunderte, also dass das nach wahrscheinlich mehr als 100 Jahren immer noch so ist, das ist schon auch eine Erzählung wert, sicherlich.
Ja, okay, wir haben zwei weitere Podcast-Themen identifiziert. Das eine ist über die Papierkleidung, wo wir uns mal schlau machen werden. Und das andere, was ich wirklich auch schon lange am Schirm habe, ist eben mal zu recherchieren, wie das eigentlich mit dem Familienunternehmen, dem internationalen, der Firma Prüm ist. Ja, ich glaube, also von meiner Seite, das war's für heute. Vielen Dank, liebe Konstante, fürs Zuhören und auch allen anderen. Und na dann, bis zur nächsten Folge in unserer Reihe historische Themen im Textilportal. Ich finde ja, diese Geschichte ergebe eine spannende Verfilmung. Wer weiß, vielleicht wird sie ja einmal entdeckt. Wir freuen uns jedenfalls auf deine Anregungen und Fragen. Schenke uns einen Kommentar unter dem Artikel zu dieser Podcast-Folge. Den findest du unter dem Link textilportal.net/podcast044. Wenn du dort bist, dann abonniere gerne auch meinen Newsletter, genannt die Textilpost. Dann wirst du von neuen Podcast-Folgen, von kommenden textilen Veranstaltungen und von neu am Textilportal eingetragenen Betrieben informiert. Wenn du möchtest, kannst du mir auch ein bisschen Geld in den Hut werfen. Jeder finanzielle Beitrag hilft, dass ich dich weiterhin mit wertvollen Informationen und tollen Geschichten versorgen kann. Den Link zur Spendenseite findest du unter textilportal.net/spenden oder in den Shownotes. Und dann habe ich heute noch eine große Neuigkeit, denn ab 1. April 2026 öffne ich meine Online-Buchhandlung unter shop.textilportal.net. Der Shop, das klickt irgendwie wie ein Puzzlesteinchen in mein Konzept fürs Textilportal und passt total gut zu meiner Mission. Ich möchte ja für meine Hörerinnen und Leserinnen den Zugang zu spannenden Informationen und zu guten Produkten vereinfachen. Also ab 1. April, und das ist kein April-Scherz, bekommst du in meinem Shop schöne Textile und andere Kreativbücher, die sonst in der EU nur schwer oder gar nicht zu beschaffen sind. Ich importiere die Bücher nämlich teilweise direkt aus Kanada und England. Für heute danke ich dir jedenfalls fürs Zuhören und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge vom Textilportal Podcast.